Was passiert im Gesundheitswesen?
Und warum passiert es?
Willkommen bei Gesundheit argumentiert, dem Podcast, der die Antworten gibt.
Gemeinsam mit Expertinnen, Entscheiderinnen und Menschen aus der Praxis sprechen wir über Entwicklungen, Herausforderungen und analysieren Trends. Klar, kritisch und nah dran. Für alle, die wissen wollen, wie unser Gesundheitssystem wirklich funktioniert.
Wir, das sind der Gesundheitspolitik- und Strategieberater Michael Eipeldauer und der Gesundheitspublizist und Relatos-Chefredakteur Martin Rümmele. Jetzt liegt da also vor der Entwurf von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherung zur Reform des Gesundheitswesens. Doch was sagen die Expertinnen und Experten dazu? Wir haben für diese Folge von Gesundheit argumentiert mit der Gesundheitsökonomin Maria Hofmacher-Holzacker, dem Gesundheitsexperten des Fiskalrates Johannes Holler, dem Public Health Spezialisten der MedUni Graz Martin Sprenger und dem Gesundheitsökonomen des Instituts für höhere Studien Thomas Cipionka gesprochen.
Dennoch bleiben wir bei unserer Routine, dass wir uns zu Beginn immer ein paar Fakten ansehen. Der niedergelassene Bereich wird ausgebaut. Aus derzeit 120 Primärversorgungseinheiten sollen nun nicht 300, sondern sogar 600 werden. Verbessern will man auch die fachärztliche Versorgung durch Gruppenpraxen, Ambulatorien und Facharztzentren. Neu schaffen will man mit Fachärzten, Fachärztinnen verschiedener Richtung besetzte sogenannte Gesundheitsversorgungszentren, kurz GVZ. Für sie soll es auch eine gemeinsame Finanzierung geben. Ob diese GVZ dann Spitäler ersetzen werden? Dazu gibt es sich widersprechende Aussagen der Verhandler und Verhandlerinnen. Die einen reden von Teilversorgungsspitälern, die verschwinden sollen. Andere versprechen, dass es keine Schließungen geben wird. Bereits abgesagt dürfte der Wunsch nach einer verbindlichen Patientensteuerung, etwa durch Gatekeeping der Gesundheitshotline 1450 oder der AllgemeinmedizinerInnen, Stichwort Überweisungspflicht, sein. Digitalisierung soll aber ausgebaut werden.
Herr Dr. Holler, wie beurteilen Sie die Ergebnisse der Reformpartnerschaft im Gesundheitsbereich?
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Verhandlungspartner hier die Problemzonen sehr gut identifiziert haben. Und das Dokument, das da im Hintergrund existiert, von dem wir nun bis jetzt Teile nach außen gedrungen sind, gibt durchaus eine systemische Änderung her. Das Problem liegt aber dann im Detail. Ja, ich kann das ja näher gleich ausführen. Zum einen ist es so, dass die große Änderung des Systems findet in der Weise statt, dass der Bund jetzt eine gestärkte Aufgabe bekommt. Also einerseits soll der Bund jetzt über 15 Jahre hinweg so eine sogenannte Grundsatzplanung durchführen. Das wird zwar wie jetzt auch gemeinschaftlich mit den Ländern und der Sozialversicherung, mit den Kurien gemeinsam organisiert. Die große Änderung besteht darin, dass der Bund jetzt in der Situation, wenn es keine Einigung gibt, hier diese Letztverantwortung trägt und auch das letzte Wort hat. Es gibt da sowas wie Schlichtungsstellen, die da mitgedacht worden sind bei problematischen Themenbereichen, wenn man sich nicht einigen kann. Und also neben dieser Letztverantwortung, die zweite große Änderung aus meiner Sicht ist die, dass jetzt die Grundsatzplanung auch ressourcenunterlegt ist. Das bedeutet, dass die Ausgaben mit der Grundsatzplanung jetzt verbunden wird. Das existierende System ist so, dass wir Ausgabenobergrenzen haben, die völlig unabhängig von der Rahmenplanung Gesundheit eigentlich existieren. Das heißt, es gibt keine Verbindung zwischen Leistung und Ausgabe. Und diese Verbindung wird jetzt hergestellt. Und das ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Gleichzeitig problematisch in dem Zusammenhang ist, dass es weiterhin keine Finanzierung aus einer Hand gibt. Dass es eigentlich zwar in diese Richtung geht, dadurch, dass der Bund diese Letztverantwortung hat, aber realpolitisch muss man sich überlegen, die Sozialversicherung und vor allem auch die Länder sprechen hier weiter gemeinsam mit dem Bund ein großes Wort mit. Und realpolitisch ist natürlich der Einfluss dieser Subebenen auch auf die Bundesregierung relativ groß. Und es bleibt abzuwarten, ob die Bundesregierung und hier eben das Bundesministerium für Gesundheit wirklich diese Letztverantwortung wirklich dann ernsthaft umsetzt und überhaupt in der Lage ist, unabhängig von den anderen Playern hier zu agieren.
Jetzt ist vieles noch unklar, soll bis zum Jahresende gesetzlich fixiert werden. Was muss da Ihrer Meinung nach noch zu dem, was jetzt auf dem Tisch liegt, ergänzt, beziehungsweise was muss noch geändert werden?
Ja, aus meiner Sicht ganz wichtig ist, dass man diese Überbegriffe jetzt wirklich mit Leben erfüllt oder auch mehr oder weniger den politischen Willen einzufordern, ist immer schwierig. Das bleibt wirklich abzuwarten, ob der Bund da diese Letztverantwortung wirklich dann tatsächlich umsetzt. In dem Zusammenhang wäre es vielleicht spannender gewesen, das Ganze überhaupt auf die regionale Ebene zu heben und die Letztverantwortung den Ländern zu übergeben, mit all den Problemen, das mit sich bringt. Aber das hätte zumindest diese unterschiedliche Einflussnahme der Ebenen auf die Bundesregierung hier überbrückt oder gleich direkt an die Länder übergeben. Was es auf jeden Fall braucht, wenn man die existierende Situation jetzt wirklich mit Leben erfüllen will, bindende Ausgabenobergrenzen. Also wirklich, man muss sich mal zuerst überlegen, was hat man denn für einen Finanzierungstopf zur Verfügung, bevor ich anfange dann zu planen. Und abhängig von dieser verfügbaren Finanzierung dann die Grundsatzplanung wirklich ressourcenorientiert an dem auszurichten. Also es gibt nur Planstellen, die auch durch die Ausgabenobergrenze finanziert werden können. Und das gilt ja, diese Grundsatzplanung betrifft ja den intra- und extramoralen Bereich. Also es betrifft wirklich alle Ebenen, was sehr gut ist. Aber das ist auch im existierenden Strukturplan Gesundheit so. Also da sehe ich jetzt nicht die große Verbesserung. Das muss wirklich mit Leben erfüllt werden in einer Weise, dass es diese bindenden Ausgabenobergrenzen gibt, die dazu führen, dass geplante Stellen wirklich mit Geld unterlegt sind und auch finanziert werden können. Und dazu braucht es aber natürlich auch diesen gemeinsamen Topf der Finanzierung. Und aus meiner Sicht ist da noch sehr viel offen, ob da wirklich zum Beispiel, jetzt ist es ja so, dass die Länder einen großen Teil der Spitalsfinanzierung über Abgänge decken. Also das Land deckt die gesamten Abgänge. Wenn das Spital mehr ausgibt, als es an Finanzierung hat, dann wird das vom Land übernommen. Und für mich stellt sich die Frage, ist jetzt wirklich dieser Abgang auch schon Teil dieses neuen Finanzierungstopfes? Also zahlen die Länder jetzt wirklich diese Abgänge in diesen Topf ein und wird aus diesem Topf dann das Gesamtsystem weiterfinanziert oder geht man davon aus, dass es diese Abgänge nicht gibt? Da bleibt im Detail noch sehr viel offen und das sind aber sehr, sehr wichtige Punkte für die Gesamtfinanzierung und da sieht man auch, dass dadurch, dass diese Mischfinanzierung, die jetzt existiert, eigentlich nicht aufgebrochen wird, weil ja weiter die unterschiedlichen Bereiche dann diesen gemeinsamen Topf erfüllen sollen, auch diese Probleme weiterhin bestehen. Und diese Trennung zwischen den unterschiedlichen Systemebenen bleibt auch aufrecht, gerade wenn man an den niedergelassenen Bereich und die Spitäler denkt. Weil die Sozialversicherung wird auch im Endausbau hier den niedergelassenen Bereich finanzieren. Und hier wird es weiter diese Systemgrenze zum intramuralen Bereich geben, auch wenn angedacht ist mittelfristig, dass es ein gemeinsames Pooling der Mittel zumindest im Facharztbereich geben wird. Also das sind die Spitalsambulanzen und der niedergelassene Facharztbereich soll ja gemeinsam koordiniert werden. Auch hier sind viele Fragen offen, aber zum allgemeinen medizinischen Bereich wird es weiterhin auch in der, wenn man alles umsetzt, was da geplant ist, wird es weiter diese Systemgrenze geben. Also es wird die Finanzierung der SV für den allgemeinen Mediziner geben und der Sprung dann in den intramuralen Bereich wird dann weiter eben irgendwie von anderen Stellen finanziert. Es bleibt abzuweiten, ob dieser gemeinsame Gesundheitsstoff diese Probleme wirklich auflöst oder nicht. Aber wie der überhaupt dotiert wird, ist einmal die grundlegende Voraussetzung, um das System hier irgendwie effizienter zu machen, dass es eben diese gemeinsame Dotierung gibt und dass man diese ressourcenunterlegte Planung auch wirklich mit Leben erfüllt und ernst nimmt.
Frau Magistra Hofmacher, wie beurteilen Sie die Ergebnisse der Reformpartnerschaft im Gesundheitsbereich?
Erwartbar, bescheiden. was aber nicht notwendigerweise heißt, dass sie schlecht sind. Strukturreformen sind immer langwierig und längerfristig angelegt. Und wir werden sehen, was bis Ende des Jahres herauskommt. Ich hätte ja so eine Metapher zur Fußball-WM mir ausgedacht, nämlich, dass die Reformpartnerschaft angetreten ist. Sie ist gut gelaufen, hat sich bemüht und der Torabschluss steht noch bevor.
Gibt es Dinge, wo Sie sagen, die sind in dem, was jetzt schon sichtbar ist, positiv?
Doch, doch. Also ich sehe so, dass von diesen 5 Positionspapieren, die mittlerweile vorliegt und die ich in der letzten Woche analysiert habe, dass wir Bausteine finden in den Vorschlägen, die allesamt immer wieder wiederholt wurden in den verschiedenen Papieren, die jetzt vorliegen. Sehr vorsichtig an vielen Stellen, aber immerhin, also es ist schon auch so eine Art Synthese, die natürlich stärker sein könnte im Hinblick auf die verschiedensten Vorschläge. Aber ich denke, es ist doch ein Weg eingeschlagen, der anerkannt hat, dass wir einfach diese Transformation und die radikale Ambulantisierung brauchen. Da gibt es ein Bewusstsein dafür und hier gibt es Ansätze, die ich begrüße. Also es sind in Wirklichkeit 3 wesentliche Säulen. Das eine ist die Digitalisierung besser ausrollen, Stichwort stärkere Nationalisierung der E-Health-Strategie. Das unterstütze ich, das finde ich richtig. Zweitens Schritte für die weitere Ambulantisierung, Stichwort strukturierte und evidenzbasierte Zusammenarbeit zwischen den ambulanten Versorgern, also Stichwort Schnittstelle Spitalsambulanz, niedergelassener Bereich mit der Idee, diese Facharztzentren zu machen und drittens eben dafür zu sorgen, dass die dann hoffentlich bessere Versorgung bei den Leuten auch wirklich ankommt.
Vieles bleibt unklar. Die Details sollen bis zum Jahresende gesetzlich fixiert werden. Was muss Ihrer Meinung nach noch ergänzt werden? Was muss geändert werden?
Also mein Zugang wäre, dass man hier wirklich konzentriert daran arbeitet, welche Hebeln wir setzen können, um die Ambulantisierung voranzutreiben. Weil das ist, glaube ich, schon die Absicht von allen. Und in diesem Zusammenhang hätte ich ja vorgeschlagen, dass es eben so entweder auf Regions- oder auf Bundeslandebene sich ein unabhängiger öffentlicer Fonds konstituiert, der bespeist wird von Sozialversicherung und Länder, um eben erstens den Umbau und Rückbau der stationären Versorgung sozusagen anzugehen, aber auch eben um entsprechende Volumina zu haben für die ambulante Versorgung. Wie kann das gehen? Also ich glaube, in der gegebenen Situation müsste das ein paritätisch bestückter und auch gesteuerter Fonds sein, der eben sich schrittweise aufbaut durch eine sparsame Umschichtung von Mitteln aus den stationären Bereichen, einschließlich der Spitalsambulanz. Und das würde ich wirklich als einen Fortschritt sehen und einen wichtigen Hebel. Damit würde eben die Finanzierung aus einer Hand, diese Zauberformel, sozusagen einen konkreten Inhalt bekommen, ja, nach dem Motto Think Big, Start Small. Und hier ist dafür zu sorgen, dass eben diese also das Kolosseum der strukturpolitischen Auseinandersetzung ist zwischen Sozialversicherung und Bundesländer im Wesentlichen. Und hier sind diese klugen Akteure, die eben in diesem Umsetzungsprozess eingebunden sind, gefordert, sich was einfallen zu lassen, dass diese, wenn Sie so wollen, Kampfzone moderiert wird.
Ich frage mich immer, cui bono, wer hat sich durchgesetzt?
Durchgesetzt hat sich grosso modo die Sorge, dass irgendjemand sich durchsetzt. Also es muss jetzt, glaube ich, darum gehen, dass alle, und ich finde das ja toll, dass sich wirklich so viele Akteurinnen und Akteure mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Das ist sehr erfreulich. Es gibt diese Positionspapiere von wichtigen Akteuren. Und ich, am Ende des Tages muss herauskommen, dass niemand das Gefühl hat, er oder sie ist schlechter gestellt als die anderen. Das ist die große Herausforderung, die mit politischem Courage und wirklich auch Konzentration und Energie erreicht werden müsste. Und bei diesem Ambulanzfonds, den ich da im Kopf habe, muss es eben darum gehen, was die sozusagen den Ländern irgendwie die Gestaltung und Absicherung der stationären Versorgung auch an der Schnittstelle zu den Spitalsambulanzen zu geben, wenn sie so wollen, aber gleichzeitig auch dafür zu sorgen, dass die soziale Krankenversicherung sozusagen die ökonomische Seite der Patientinnensteuerung macht. Nämlich auch radikal mit diesem 1450 und hier dafür sorgt, dass Verträge gibt und dass es eben dort, wo es notwendig ist und sinnvoll ist, fachärztliche Versorgung kontrahiert wird, auch in Spitalsambulanzen, wenn es sowas wie Insourcing gibt und auch außerhalb, dass wir hier wirklich eine Situation haben, dass eben akzeptiert und anerkannt wird, dass die soziale Krankenversicherung bei allen Themen, die es dort gibt, die wichtigsten Vertreter für die Versicherten, für uns alle sind und dafür zu sorgen haben, dass eben die Versorgung so aufgebaut ist, dass unsere Beiträge, die ja, nämlich die Ausgaben insgesamt, die Beiträge wachsen ja momentan nicht so stark, weil wir ja leider wirtschaftlich nicht so gut aufgestellt sind im Moment, aber dass wir wirklich diese Mittel effektiv besser einsetzen, nämlich wirklich die hohen Ausgaben effektiv machen. Ich finde, wir haben gerade 25 passiert ist, wir haben 2025 ein Wachstum der nominellen Gesundheitsausgaben von 3,9 Milliarden Euro circa. Ja, also das ist quasi der Anteil, sondern das Volumen, das gewachsen ist. Und unseren Berechnungen, das liegt schon länger zurück, ist das ungefähr in dem Bereich, in dem der technische Fortschritt und die demografische Veränderung quasi abgedeckt wird. Und das muss so bleiben. Ja, wir müssen natürlich schauen, dass die Kosten nicht explodieren, aber es muss ein Pfad gebaut werden, der dieser Nachfrage und auch den Ansprüchen den Berechtigten eine Chance gibt, sich zu übersetzen.
Wenn Sie regelmäßig die neuesten Nachrichten aus der Welt der Gesundheit in Ihre Inbox möchten, dann abonnieren Sie doch einfach den Newsletter Relatus Med des Fachverlages Med Media. Der Newsletter kommt dreimal die Woche und bietet aktuelle Nachrichten, Interviews, Analysen und Umfragen. Nirgendwo sonst gibt es so schnell, unabhängig und umfassend alles, was das Gesundheitswesen bewegt. Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden. www.relatus-med.at und www.relatus-farm.at.
Herr Dr. Cipionca, wie beurteilen Sie die Ergebnisse der Reformpartnerschaft im Gesundheitsbereich?
Ja, also im Vorfeld gab es ja viele Diskussionen über eine größere Änderung der Kompetenzen. Da wurde ja gesprochen von, die Sozialversicherung soll da eine größere Rolle bekommen. Da hat es geheißen, die Landesgesundheitsfonds soll da eine größere Rolle bekommen oder eine Finanzierung seiner Art ermöglichen. Dann ging es um den Streit, soll die Sozialversicherung vielleicht die Ambulanzen finanzieren, und dann haben die Länder repliziert, dann könnten wir ja auch den fachärztlichen Bereich übernehmen. Das hat sich alles outgecancelt leider. Und man hat jetzt wieder eine Reform gemacht, bei der man im Detail Fortschritte gemacht hat. Also das Bewusstsein über die Problematik ist durchaus da. Und auch der Wille, sozusagen etwas zu verändern. Aber der Wille ist so offensichtlich nicht groß genug, um tiefgreifend was zu verändern. Beziehungsweise war vielleicht auch die Zeit noch nicht sozusagen genug, um diese Feiertour noch abzuschließen.
Gibt es Dinge, wo Sie sagen, die sind positiv?
Die Dinge, die positiv sind, muss man im Detail suchen. Die Information der Regierung war ja jetzt nicht unbedingt sehr umfassend. Aber wenn man versteht, worum es sozusagen in den Details geht, dann gibt es hier schon Fortschritte. Zum Beispiel ein wichtiger Punkt sind diese Versorgungspfade, die man erstellen möchte, weil das ist etwas, was eigentlich fehlt, ja, bisher. Wir planen die Strukturen im Österreichischen Strukturplan Gesundheit und regionaler Strukturplan, aber es macht sich keine Gedanken, wo eigentlich die Patienten jeweils hingehören, ja, in welches Setting. Und das hoffe ich, dass jetzt kommt in dieser Reform. Das heißt, dass man sich überlegt, wo gehören zum Beispiel die Herzinsuffizienzpatienten mit einer gewissen Schweregrad hin? Und wenn sie einen höheren Schweregrad haben, wo gehören sie dann hin? Und es steht dann auch sozusagen an anderer Stelle in diesem Papier drinnen, dass eben die Sozialversicherung und die Länder sich dann verpflichten, in der jeweiligen Versorgungsregion die entsprechenden Kapazitäten dann bereitzustellen. Und das ist dann auch impliziert, dass der Bund hier dann auch ein gewisses Dirimierungsrecht bekommt, ja, oder ein gewisses Sanktionsrecht. Das ist jetzt noch nicht ganz ausgehandelt, glaube ich. Und das könnte im Detail natürlich schon einen Fortschritt bringen gegenüber dem Status quo, wo wir uns momentan noch zu wenig Gedanken machen, wie schaut die konkrete Versorgungssituation eigentlich aus.
Sie sagen, vieles ist noch unklar. Jetzt gibt sich ja die Politik Zeit, bis Jahresende das in Gesetze zu gießen. Was muss da noch Ihrer Meinung nach ergänzt werden? Was muss geändert werden?
Also das eine ist, die Kompetenzbereinigung ist ja nicht ganz vom Tisch. Sie war aber sozusagen derzeit nicht zu machen. Vielleicht gibt es da noch Vorstöße. Was man mindestens machen müsste, ist, dass man in der Logistik jetzt nicht wieder dahinter zurücksteht. Das ist ja oft so, dass die Prozesse sozusagen immer weiter sich verdünnen. Nicht? Am Anfang steht eine große Vision von den Veränderungen. Dann wird verhandelt, dann sieht man, dass da sozusagen der Bewegungsspielraum nicht so groß ist. Dann kommt das Ende der Verhandlungen. Dann muss man irgendetwas bieten, damit man sozusagen Fortschritte zeigen kann. Und dann kommt noch der Gesetzgebungsprozess, wo dann noch einmal das ein oder andere, zum Beispiel von der Ärztekammer, abgeschossen wird. Und diese Phase sollten wir jetzt sozusagen nicht sozusagen statthaben lassen. Also das heißt, wirklich das, was jetzt verhandelt ist, auch in dem Geist, das so in das Gesetz zu bringen und dann auch so zu leben. Ja, das wäre ein wichtiger Punkt. Es gibt auch noch andere Punkte, die noch nicht wirklich ausverhandelt sind. Es wird ja von dieser Gesundheitsfinanzierungsgesellschaft, wird ja da auch gesprochen. Das ist also die Weiterentwicklung der Bundesgesundheitsagentur. Und das ist ein Vehikel, das verschiedenste Leistungen machen muss. Und einer der Punkte, die da jetzt sehr wenig beleuchtet worden sind, sind eigentlich die Investitionen. Ja, wir sehen in den Zahlen, dass die Investitionen im Gesundheitswesen notgedrungen, weil ja sozusagen die Mittel knapp sind, zurückgedrängt worden sind. Nicht? Was mache ich, wenn ich jetzt zu wenig Geld habe? Ja, ich kaufe mir nicht zuerst einen neuen Kühlschrank, sondern ich versuche mal die täglichen Notwendigkeiten zu bestreiten. Aber irgendwann einmal wird der Kühlschrank alt und ich muss ihn ersetzen. Und da kommt eine gewisse Belastung auf die einzelnen Bundesländer zu. Und gerade die kleineren Bundesländer werden sich da schwerer tun, Investitionsnotwendigkeiten finanziell zu stemmen. Und da wäre es interessant, wenn diese Gesundheitsfinanzierungsgesellschaft den Bundesländern auch helfen könnte in den Investitionsfinanzierungen, im Gegenzug dazu, dass der Bund sich stärker in die Planung einbringen kann. Und das hat auch dadurch einen Vorteil, das könnte auch eine Win-Win-Situation erzeugen, weil der Bund sich leichter tut, europäische Strukturmittel zum Beispiel aufzustellen als die einzelnen Bundesländer. Das heißt, da könnte sozusagen auch ein Näher an Investitionsmitteln für die Länder herausschauen. Das wäre noch so ein Punkt, wo ich unbedingt weiter verhandeln würde von Seiten der Politik, dass man das da doch noch hineinbekommt, also dass der Bund ein bisschen mehr als jetzt nur über den Strukturplan auch die Investitionen beeinflussen kann.
Interessant. Meine Folgefrage diesbezüglich wäre, also wie geht es Ihnen persönlich damit?
Du, hier Sebastian?
Ja, Dieter, was ist denn?
Das ist gar nicht unser Podcast.
Ja, aber diese Frage stellt ja sonst keiner.
Doch, doch. Wir. Und deswegen heißt es ja in unserem Mitmedia-Podcast für die spannendsten Persönlichkeiten des Gesundheitssystems zur Visite, bitte.
Sehr geehrter Herr Sprenger, wie beurteilen Sie die Ergebnisse der Reformpartnerschaft im Gesundheitsbereich?
Ich sehe nun viele Ergebnisse, ich sehe viele Aussagen, ja, aber ob sich das in wirklichen Ergebnissen niederschlägt, ja, muss man abwarten. Wie immer, von allen Richtungen viele Vorschläge, viele Aussagen, ja, aber nichts Konkretes. Ja. Man könnte es als den Tohu Wabohu bezeichnen, den wir sowieso gewohnt sind. Ja. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass dort wirklich was passiert, was man als echte Reform bezeichnen kann.
Gibt es von dem, was jetzt bekannt ist, trotzdem Dinge, wo Sie sagen, das sind positive Ansätze?
Naja, das, was 2013 gestartet wurde, diese Stärkung oder den Ausbau der Primärversorgung, dass das irgendwie fortgesetzt wird, das kann man durchaus als positiv bezeichnen. Ja. Aber wenn man wieder genau hineinschaut, könnte man sagen, passiert hier wirklich das Richtige auch richtig. Ja. Also es ist richtig, die Primärversorgung zu stärken, aber so wie es passiert, hat man das Gefühl, auch dort diversifiziert schon wieder die Qualität. Es passiert schon wieder Fragmentierung. Wir haben unterschiedlichste Finanzierungssysteme, wir haben unterschiedlichste Organisationsformen, wir haben unterschiedlichste Qualitätsstandards. Also auch das endet schon wieder in unserem kleinen Tohu Wabohu. Ja. Aber Primärversorgung allein stärken ist nicht genug.
Vieles ist noch unklar. Die Details sollen bis zum Jahresende fixiert werden. Was muss da Ihrer Meinung nach jetzt noch ergänzt werden oder was muss da insgesamt noch kommen, was muss geändert werden?
Ich denke mal, solange Österreich nicht wirklich die Schritte macht, die in Richtung einer Gesundheitsreform, die auf einem 21. Jahrhundert entspricht, nämlich den demografischen Entwicklungen, den epidemiologischen Entwicklungen, dem zunehmenden Versorgungsbedarf, Pflegebedarf, der zunehmenden Privatisierung, sondern wir keine Gesundheitsreform haben, die diese großen Handlungsfelder irgendwie abdeckt, ist es keine Reform. Und das, was wir jetzt sehen, ändert ja das System nicht, sondern wir haben weiter Fragmentierung, wir haben weiter dieses betriebswirtschaftliche Denken, wir haben weiter diesen Tohuwabohu, ja. Also man könnte auch sagen, ist es ein bedarfsgerechtes System? Nein, ist es nicht, weil auf den Versorgungsbedarf schauen wir ja nicht. Ist es ein qualitätsgesichertes System? Nein, ist es nicht, weil wir schauen ja nicht auf die Qualität. Ist es ein integriertes System? Nein, nicht wirklich, ja, weil ja immer noch irgendwo die ganzen Patientenwege teilweise sehr konfus ablaufen. Ja. Ist es zumindest, was andere Bereiche betrifft, zum Beispiel die digitale Transformation, haben wir jetzt ein wirklich digitalisiertes System, wo Überweisungen auf digitalen Weg stattfinden, wo man Termine digital ausmacht? Nein, ist es nicht. Haben wir ein System, wo das öffentliche System immer stärker wird und das private System zwar existiert, aber sozusagen in einer Größenordnung bleibt, die irgendwie akzeptabel ist, nicht einmal das. Ja, weil die einzige Konstante, die wir wirklich sehen seit 20 Jahren, ist die zunehmende Privatisierung des österreichischen Gesundheitssystems. Und zwar immer mehr Patienten wandern ins private System aus, also gehen ins Wahlarztsystem oder in andere Bereiche, aber auch immer mehr Gesundheitsberufe verlassen das öffentliche System und fangen im privaten System zum Arbeiten an. Das, glaube ich, der Trend schreitet voran. Darin werden die ganzen Aussagen und sogenannten Vorhaben, ja, nichts ändern.
Aber wenn Sie jetzt drei Punkte nennen könnten, wo Sie sagen, das muss jetzt bis Jahresende noch gemacht werden.
Als Außenstehender, ja, nicht in der politischen Arena agierender, ist es natürlich leicht, Vorschläge zu machen. Ja. Aber wenn wir unser Grundübel, nämlich diese Finanzierungsschizophrenie zwischen dem steuerfinanzierten Spitalsbereich und dem beitragsfinanzierten niedergelassenen Bereich oder den Zuständigkeiten, nämlich der Sozialversicherung für den niedergelassenen extramuralen Bereich und den Ländern für den intermuralen Bereich, sondern wir das nicht angehen, wird sich nichts ändern. Das ist das Grundübel unseres Systems. Auf alle Probleme, die wir irgendwie beobachten in unserem System, ob es jetzt Ineffizienzen sind oder Kostensteigerungen oder Fragmentierung oder sonst was, lassen sich auf das Grundübel zurückführen. Wenn wir das Grundübel nicht beseitigen, und das ist natürlich dann wirklich ein Riesenschritt, wird sich nichts daran ändern. Das alles andere ist Flickwerk oder eigentlich Tohu Wabohu, ja.
Herr Holler?
Wobei die existierenden Änderungen das Potenzial der Verbesserung in sich tragen. Also wenn man das wirklich ernsthaft umsetzt und die politische Verantwortung dafür findet und auch gelebt wird, dann hat es durchaus Potenzial zu einer echten Systemänderung.
Wie wir gehört haben, ist noch vieles offen. Details sollen bis zum Jahresende gesetzlich fixiert werden. Wir werden Sie in jedem Fall in unserem Podcast Gesundheit argumentiert am Laufenden halten und auch im Nachrichtenkanal Relatus Med und Relatus Farm. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Damit sind wir am Ende dieser Folge von Gesundheit argumentiert angelangt. Danke, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast und empfehlen Sie uns einfach weiter.
Gesundheit argumentiert finden Sie auf medmedia.at/podcast. Den Relatus Newsletter können Sie abonnieren unter www.relatus-med.at oder www.relatus-farm.at. Weitere Fachmedien finden Sie unter www.medmedia.at und Michael Eipeldauer treffen Sie unter www.eipeldauer-consulting.com.
Wir verabschieden uns auch im Namen des Teams des Medmedia Verlags für die Technik. Bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Folge sagen auf Wiedersehen Michael Eipeldauer
und Martin Rummele.
Das war eine Produktion von Med Media.